Nehmen wir mal an, mein Kind mag gerne Nutella-Brötchen oder Pizza und mag aber überhaupt nicht gerne Rote Beete oder Seezunge. Das ist dann ein Fall für Ute Glaser. Die hat ein Buch geschrieben über die Elterntrickkiste. Wie kriege ich denn Kinder dazu, auch mal zu essen, was sie gar nicht glauben zu mögen? Manchmal mögen sie es ja doch, aber essen es nicht. Also das sind immer noch zwei Unterschiede.
Das sind noch zwei Unterschiede, genau. Weil manchmal essen sie es nicht, weil vielleicht der Name komisch klingt in ihren Augen. Oder es sieht erstmal so ein bisschen mysteriös aus. Ja, rote Beete, boah, so ein dunkelrotes Zeug, was mag das denn wohl sein? Und dann sagt das Kind erstmal, oh, lieber nicht. Ja, esse ich lieber doch das, was ich schon kenne und von dem ich weiß, dass es schmeckt. Im Prinzip, Kinder sind zwar einerseits neugierig, aber sie sind auch nicht besonders risikofreudig. Also auf der anderen Seite. Es ist eine merkwürdige Mischung. Und um sie mal an was heranzuführen, was sie, es gibt ja zwei Sachen. Entweder haben sie es noch nie gemocht, dann ist es was ganz Neues. Oder es ist etwas, was sie mal mochten und plötzlich nicht mehr mögen. Das kommt also auch allenthalben vor. Mhm. Meine Tochter mochte anfangs sehr gerne Brokkoli, dann war das total out und jetzt sagt sie, isst sie wieder gerne, mach mal wieder Brokkoli.
Und haben sie da irgendwas gemacht?
Eine Sache ist, man soll den Kindern, finde ich, keinesfalls immer ein extra Bratwürstchen braten, sondern man soll eigentlich seinen Stiefel kochen. Also das, von dem man denkt, man selber isst es gerne und es täte dem Kind vielleicht oder der Familie auch ganz gut. Wenn es dann natürlich was gibt, was das Kind definitiv nicht mag, brauche ich das natürlich nicht jede Woche auf den Tisch zu bringen, ist klar. Aber ich kann dann trotzdem mal wieder alle drei Wochen oder einmal im Monat mal rote Beete machen. Und wenn das Kind das eigentlich nicht isst, dann ist es doch ratsam, dem immer mit dem Geschmack einfach bekannt zu machen. Das heißt, einfach mal zu sagen, okay, du willst das zwar nicht essen, akzeptiere ich, aber ein Mini-Probierhäppchen nimmst du doch. Und zwar Mini, meine ich wirklich Mini. Nicht wie früher so die Tanten, die dann sagten, probier mal ein bisschen und dann hatte man den halben Teller voll. Das ist ja ätzend. Da sagt das Kind, ich probiere nie wieder was, ja. Mini-Häppchen heißt wirklich vielleicht so groß wie so ein 2-Cent-Stück, ja. Und dann kann das Kind sagen, okay, schmeckt doch, will ich noch was? Oder nee, ekelhaft. Und ich habe es sogar so auch immer gemacht und gute Erfahrungen damit gehabt. Wenn man dann sogar sagt, bei ganz fremden Dingen, also wenn du es wirklich nicht magst, dann darfst du es auch ausspucken. Und das befördert also das Interesse ungemein, weil das Kind dann weiß, ich bin diesem eventuell ekligen Geschmack nicht ausgeliefert. Mhm. Und dann kann ich natürlich auch bei bekannten Sachen immer darauf bestehen, okay, du willst das jetzt nicht essen, aber meinetwegen Blättchen Salat oder 5 Erbsen eben doch. Ja, und ansonsten kannst du ja halt nehmen, was du willst.
Und manchmal kann man ja in ihrem Buch lesen, da reicht es ja auch, wenn man die Sachen einfach anders nennt. Ne?
Ja, das ist auch manchmal ein richtig toller Zaubertrick. Also wenn man zum Beispiel sagt, das Kind also sagt, Fisch mag ich nicht, aus welchen Gründen auch immer, hat vielleicht mal Fisch gegessen, hat ihm nicht geschmeckt oder hat jemand nur davon erzählen hören, dass Fisch vielleicht fies schmeckt, dann sagt man beim nächsten Mal, wenn man sowas auf den Tisch bringt, eben, hey, heute gibt es Seefleisch. Ja. Oder das Beispiel, was ich auch geschrieben habe, was bei uns selber in der Familie auch so war, meine Tochter mochte eben keine Zucchini aus irgendwelchen Gründen und brauchte ich ja nicht mehr mit anzukommen. Und dann habe ich einfach mal dann eben grüne Suppe gekocht. Mhm. Und das hat sie wirklich gerne gegessen. Mhm. Püriert, gut gewürzt.
Ahnungslos. Lecker.
Lecker, ja. Genau.
Jetzt ist ja das eine schon schwierig, Kinder so zum Essen zu bringen, zum anderen eben auch im öffentlichen Raum, im Restaurant oder auch zum Beispiel, heute ist ja Thema dann wieder, da gehen einige mit ihren Kindern in die Kirche und da lässt, ja, wie soll ich das sagen, die wissen oft überhaupt nicht, wie sie sich benehmen sollen in der Kirche. Wie kann ich denn meine Kinder dahin führen? Das ist ja eine ziemliche Stresssituation, wenn ich dann gleich in diesem öffentlichen Raum bin, wo vielleicht auch dann alle auf mich gucken, wenn mein Kind dann rumkrakeelt.
Ja, das stimmt, aber dass das Kind rumkrakeelt, muss man natürlich erstmal ausprobieren, weil das Kind natürlich kann erstmal jetzt im Fall der Kirche oder des Restaurants keinen richtigen Unterschied zu Hause sehen. Gut, sind fremde Leute da, ist ein fremder Raum, aber erstmal ist ein Raum für ein Kind wie der andere. Es muss also auch lernen, sich in verschiedenen Räumen auch angemessen bewegen zu können. Dasselbe gilt ja auch für einen Friedhof. Natürlich kann auch ein Kind auf dem Friedhof springen und tanzen. Also ich finde, auf dem Friedhof muss man nicht nur in Sack und Asche gehen, aber trotzdem muss ein Kind lernen, speziell auch meinetwegen, wenn vielleicht an einem Grab irgendjemand steht, dass es dann doch mal ein paar Grade zurückfährt oder dass eben auf Gräber nicht herumgesprungen wird. Und genauso ist es in der Kirche. Wenn ich das Kind also früh mitnehme und ihm dann durch auch mein eigenes Verhalten, durch mein eigenes Vorbild zeige, aha, hier flüstere ich vielleicht nur noch, ja, hier gehe ich langsamer, hier nehme ich die Mütze ab, solche kleinen Details, dann wird das Kind sich automatisch auch so verhalten. Denn im Grunde genommen will ein Kind nicht auffallen. Es will eigentlich so sein wie die Großen.
Also ich muss einfach nur ein gutes Vorbild sein.
Damit, das ist wirklich schon die halbe Miete. Natürlich kann ich ihm da auch das ein oder andere dann noch erklären. Zum Beispiel sagen, dass hier meinetwegen Leute beten oder vielleicht auch traurig sind, dass sie hier sind und Ruhe suchen. Und das Kind, wenn es dann sieht, aha, die Mama macht das und so, wird sich auch so verhalten. Mhm. Vielleicht natürlich mal hier und da gibt es mal einen kleinen Ausreißer. Da muss man halt mal dran erinnern. Aber im Grunde genommen ist das was, so ein Kirchenraum, den man dem Kind ganz genauso erschließen kann wie jeden anderen auch. Genau wie im Restaurant. Baumel nicht mit den Beinen, ja, sitz gerade. Das sind, oder eben halt die Füße still. Wer sagt, wäre eben schon mal besser die positive, ja, klare Ansage als die Nichtbotschaft. Aber Sie sehen, manchmal fällt man selbst hinein. Dann lernt das Kind auch automatisch, sich auch in so fremden Räumen angemessen zu bewegen.
Als ich jetzt dieses Buch hier in der Redaktion habe rumliegen lassen, wir haben ganz viele junge Väter und Mütter hier bei uns im Domradio in der Redaktion, da sagten die alle, oh Mensch, kann ich da mal reingucken, legst es mir nachher ins Fach und so. Und das sind eigentlich alles ganz, ja, schlaue Leute, die dann hier auch arbeiten. Und die wissen das aber oft gar nicht so genau, die sind ein bisschen hilflos. Wie kommt das eigentlich, dass die Eltern so diese kleinen Tricks heute gar nicht mehr so kennen?
Ich glaube, es liegt daran, dass Kinder wirklich leider so ein bisschen Mangelware geworden sind. Also früher war es so, man lebte, also und auch natürlich die großen Familienverbände, von denen man sich bei Eltern, Tante, Opa, Oma was abgucken konnte. Heute leben doch die Familien, genauso wie auch alte Leute, vereinzelt, mehr für sich. Und es ist wirklich schon Zufall, wenn ich also in einer Wohnung oder im Haus wohne und habe nebenan eine Familie mit einem gleichalten Kind, wo ich mich wirklich auf Augenhöhe austauschen kann. Den Eltern, den gesteht man heute oft nicht mehr zu, einem Tipps und Tricks zu verraten. Von denen lasse ich mir doch nichts sagen, heißt es dann so ein bisschen. Ich meine nur, schade. Ja? Das heißt ja nicht, dass Eltern einem was vorschreiben sollen, aber von ihrem Erfahrungsschatz ist es doch klug zu profitieren. Und deswegen ist es so, dass Eltern oft immer bei Null anfangen und sich diese kleinen Tipps und Tricks alle selber erarbeiten oder selber abgucken müssen. Und da habe ich eben auch gedacht, das war der Ursprung für das Buch, wäre doch klasse, man hat so sein erstes Kind und hat einfach schon mal so ein Buch, wo man Tricks schon drauf, so ein paar kleine Dinge erfährt.
Gibt es bei Ihnen so ein Allerlieblingstrick?
Das ist natürlich eine schwierige Frage, aber ich glaube, ein Trick, der ist vielleicht mein Lieblingstrick, weil er so unglaublich einfach ist und wirklich vieles, vieles beim ersten Kind sehr viel einfacher macht. Das ist der Trick, wie wäre es beim zweiten Kind?
Also,
ja, es ist so, dass man sich beim ersten Kind, Sie glauben es nicht, aber worüber man sich wirklich tiefschürfende Gedanken, vor allen Dingen als Mutter, machen kann. Man kann also wirklich den Gedanken, soll mein Kind jetzt in diesem Moment schon eine Pommes essen dürfen, den kann man wirklich von rechts nach links wälzen und eine Viertelstunde drüber nachsinnieren, ohne überhaupt zu irgendeinem Ergebnis zu kommen. Und bei anderen Dingen genauso. Soll ich es mitnehmen, da wo so grippekranke Leute sind, könnte es sich anstecken? Und was ist, wenn ich mir die Frage stelle, wie wäre es beim zweiten Kind, sind diese Fragen in der Regel sofort beantwortet. Weil natürlich würde es von seinem älteren Geschwisterchen eine Pommes in den Mund gesteckt kriegen. Und natürlich kommt es mit Grippeviren in Kontakt.
Also es gibt jede Menge Tipps in Ihrem Buch zur Sprache, zur Konsequenz, miteinander, umgehen, beim Essen, im Bad, also schlafen, wie kriege ich mein Kind abends ins Bett, können wir hier alles gar nicht behandeln. Man kann das alles nachlesen in dem Buch. Die Elterntrickkiste ist erschienen bei Gräfe und Unze und kostet 17,99 €. Ute Glaser, vielen Dank, dass Sie heute Morgen da waren.
Ich bedanke mich auch, Frau Sekoni.